Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Podcast der Börsenzeitung rund um Sustainable Finance und ESG. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir begeben uns heute mal zusammen in den Wald, zumindest gedanklich. Wir hatten hier im Podcast schon Banker, Fondsmanager, Juristen. Was als Berufsgruppe noch unterrepräsentiert war, sind Forstwirte. Das ändern wir heute. Mein heutiger Gast hat Forstwirtschaft studiert. Mittlerweile berät er Investoren bei nachhaltigen Waldinvestments. Welche Risiken es dabei gibt und wie ihn da der Blick des Försters auch ein Stück weit prägt, darüber wollen wir heute mal sprechen. Ich sage herzlich willkommen, Thomas Richter, Investment Manager bei FS Impact Finance. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Herr Richter, zunächst vielleicht mal, Studium der Forstwirtschaft ist jetzt nicht ganz alltäglich, wenn man in der Finanzbranche unterwegs ist. Vielleicht können Sie mal zwei, drei Sätze sagen, wie sind Sie da drauf gekommen? Sind Sie irgendwie waldnah aufgewachsen? Wie kam diese Faszination?
Das ist absolut richtig. Ich glaube, ich bin sehr waldnah aufgewachsen. Ich bin schon als kleines Kind immer im Wald gewesen, zum Pilze sammeln oder auch generell in der Natur zum Angeln gewesen. Und da war für mich irgendwann klar, dass ich einen Bezug zum Wald haben möchte, auch beruflich. Und nach dem Studium habe ich dann die Forstwissenschaft für mich entdeckt und habe eben in München angefangen zu studieren.
Wie kommt man denn dann von der Forstwissenschaft zur Finanzwissenschaft und in die Finanzbranche?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich bin nach dem Studium bei einem Beratungsunternehmen für die Holzindustrie gelandet. Ich fand es super spannend, wie man eben auch die Produkte aus dem Wald verarbeiten kann. Eben auch diese Nutzenfunktion des Waldes, also die Produkte, die entstehen, aber gleichzeitig eben auch den Wald nachhaltig zu bewirtschaften. Und da bin ich eben in der Unternehmensberatung gelandet und habe da auch relativ viele Verkaufsprozesse von Unternehmen mit Private Equity Fonds begleitet. Und die haben eben auch in Forstwirtschaftsprojekte investiert, zum Teil in Plantagen, zum Teil in natürliche Wälder. Und 2020 hat sich dann eben die Möglichkeit ergeben, zu FS Impact Finance zu wechseln, um genau mit solchen Investoren täglich zusammenzuarbeiten.
Die FS Impact Finance, glaube ich, die müssen wir ein bisschen erklären. Das FS steht für Frankfurt School. Die kennt, glaube ich, hier in Frankfurt so ziemlich jeder. Die FS Impact Finance, glaube ich, ist ein bisschen weniger bekannt. Vielleicht können Sie mal zwei, drei Sätze dazu sagen. Wie hängen Sie sozusagen zusammen mit dieser Schule, die wir jetzt alle vor Augen haben?
Also die FS Impact Finance ist eine hundertprozentige Tochter der Frankfurt School. Wir sind sozusagen der Asset Management Arm der Frankfurt School. Das Ganze ist historisch gewachsen und zwar hat die Frankfurt School schon immer Banker ausgebildet und im Zuge dessen dann auch Beratungsmandate für zum Beispiel Entwicklungsbanken ausgeübt. Und ein Mandat resultierte dann eben im Management von einem Impact-Fonds. Das war ein Mikrofinanzfonds. Und in dem Zuge wurde dann die FS Impact Finance gegründet. Und seitdem ist eben auch der Asset-Management-Arm in der Frankfurt School fest etabliert. Es gibt verschiedene Mandate. Der Mikrofinanzbereich, bei dem wir den GLS-Mikrofinanzfonds managen, ist das größte Mandat. Dazu gehören aber auch verschiedene andere Mandate, unter anderem die Seed Capital Facilities, bei denen ich eben angestellt bin und täglich arbeite. Ich glaube, der gemeinsame Nenner zwischen allen Projekten ist einfach, dass es sich immer um Impact dreht und in den allermeisten Fällen im globalen Süden stattfindet. Das betrifft eigentlich alle unsere Produkte.
Jetzt sagten Sie schon, Sie sind bei einem Projekt, das nennt sich Restoration Seed Capital Facility. Was genau beinhaltet das denn? Worum kümmern Sie sich?
Wir versuchen, mehr private Investments in nachhaltige Landnutzungsprojekte im globalen Süden anzuregen, weil es einfach relativ wenige nachhaltige Projekte gibt, um Investments zu ermöglichen, aber auch eben die Produkte, die wir hier im Norden nachfragen, zu produzieren.
Wieso geht man denn da in den globalen Süden? Man könnte ja auch sagen, wir haben hier auch Wälder vor Ort, die sind vielleicht auch nicht alle im Idealzustand. Man hat ja, würde ich jetzt denken, wenn man weiter weggeht, auch ein höheres Risiko. Man kann ja nicht mal eben hinfahren und gucken, wie es bestellt ist.
Die Risiken in den Entwicklungsländern sind natürlich um einiges höher als in den Industrieländern. Der tatsächliche Grund, warum viele solche Projekte in den Entwicklungsländern oder generell in den Tropen stattfinden, ist, weil diese Regionen natürlich auch vom Klimawandel besonders betroffen sind. Wir haben die Biodiversitäts-Hotspots der Erde in den Tropen und sehr viele der Lebensmittel und aber auch andere Produkte wie Zellstoff, die wir hier konsumieren, kommt aus dem globalen Süden. Und hier einfach höhere Standards zu setzen und besser zu produzieren, ist einfach ein Ziel, das wir hier verfolgen. Vor allem auch in Bezug auf den Klimawandel. Die Wälder hier in Zentraleuropa, die werden wahrscheinlich am vorbildlichsten bewirtschaftet weltweit, natürlich in anderen Industrieländern auch. Und ein Ziel ist es hier ganz einfach, die Standards im Süden zu erhöhen, die verbleibenden Primärwälder und Regenwälder natürlich zu schützen, aber gleichzeitig auch Rohstoffe zu erzeugen, die wir heutzutage auf dem ganzen Planeten eben benötigen.
Jetzt müssen Sie ja neben diesem, sagen wir mal, ökologischen Ziel auch irgendwo sicherstellen, dass ein Investor mit dieser ganzen Sache auch Geld verdient. Das machen die ja in der Regel nicht nur, um den Wald zu retten. Wie geht man das denn an? Wenn ich jetzt so ein klassisches Private Equity Investment mir vorstelle, da sind ja meistens die Zyklen 5 bis 7 Jahre. In der Zeit wächst mir ja kein Wald, würde ich mal schätzen.
Das ist tatsächlich die größte Schwierigkeit, die diese Projekte im Bereich der Forstwirtschaft betrifft. Also auch wenn wir in den Tropen viel kürzere Umtriebszeiten haben. Also Umtriebszeiten nennt der Förster den Zeitpunkt zwischen Pflanzung oder zwischen Beginn der Baumwachstumsphase bis zur Ernte. Wenn die in den Tropen irgendwo zwischen 10 und 15 oder 20 Jahren liegen, verglichen hier bei uns in Deutschland deutlich über 100 Jahre zum Teil. Das ist natürlich nicht in eine Reihe zu bringen mit diesen typischen Fondszyklen, die wir im Private Equity Bereich kennen. Die 5 bis 7 Jahre sehen wir da nicht. Die meisten Fonds haben eine 10- bis 15-jährige Laufzeit und auch das ist sehr schwierig für den Fondsmanager und die Projektentwickler zu realisieren, einfach weil die Wachstumsphasen sehr lange dauern. Ein Großteil der Projekte, die wir betreuen, sind auch sogenannte Greenfields Investments. Da handelt es sich eben darum, dass wirklich aufgeforstet wird. Da dauert es oft viele Jahre, bis die Planungsphase abgeschlossen ist, bis die Bäume überhaupt gepflanzt werden. Und dann selbst nach 15 Jahren ist da teilweise noch nicht so viel zu sehen auf der Fläche. Deswegen geht auch der Trend in dem Bereich deutlich zu Permanent Capital Vehicles. Das kennt man im Bereich der Forstwirtschaft schon eher in den Industrieländern. In den Entwicklungsländern ist es für viele Investoren einfach ein zu hohes Risiko, wenn es kein Closed End Fund ist. Da tut sich aber was. Die Finanzierungsmodelle ändern sich da. Ist sehr spannend zu begleiten.
Wer sind denn Ihre Investoren? Weil wenn Sie sagen, es muss jemand sein, der ja letztlich dann auch bereit ist, sich da langfristiger zu committen, wer sind die Geldgeber?
Also die Restoration Seed Capital Facility arbeitet eben mit Private Equity Fondsmanagern zusammen. Und die Investoren in diesen Fonds sind, aufgrund dessen, dass es sich einfach auch vornehmlich um Impact dreht, zum Großteil Entwicklungsbanken. Also wir sehen dann die KfW, die DEG, aber auch die skandinavischen Entwicklungsbanken oder FMO. Und dann zum Großteil eben Stiftungen. Wir sehen aber auch, dass zunehmend institutionelle Investoren in den Bereich vordringen. Allerdings auch mit anderen Ansprüchen an Rendite, an Laufzeiten, an die Projekte selbst. Was auch noch vorkommt, vor allen Dingen im Bereich des freiwilligen Kohlenstoffmarktes, ist, dass große Corporates investieren, die eben sowohl Kohlenstoffzertifikate erwerben möchten, aber auch zum Teil eine finanzielle Rendite aus diesen Investments ziehen möchten. Und dann ist es natürlich eine gute Möglichkeit, in so Projekte zu investieren, bei denen man beides kombinieren kann. Grundsätzlich ist natürlich unser Anspruch, dass wir mehr und mehr privates Kapital in den Sektor hineinbringen, einfach um ich will jetzt nicht wieder Klima- und Biodiversitätskrise sagen, weil diese Wörter wirklich inflationär benutzt werden, aber wirklich um diese großen Probleme anzugehen. Und wir können das nur ändern, indem wir signifikant Investitionen ermöglichen in nachhaltige Landnutzungsprojekte. Solange der Konsum, den wir hier betreiben, die Nachfrage nach den Produkten, die zum Beispiel für Entwaldung oder CO2-Emissionen sorgen, einfach so hoch ist.
Das heißt, es ist auch möglich, da eine Rendite zu erzielen, aber ich muss mich darauf einstellen, es dauert länger und sie ist jetzt auch nicht ganz so hoch, wie wenn ich ein alternatives Produkt mir nehmen würde als Investor.
Genau, das ist absolut richtig. Also die Rendite ist relativ risikoreich natürlich im globalen Süden. Sie kann höher sein als bei Investitionen in Entwicklungsländern, aber das Risiko spielt natürlich ganz eindeutig mit rein. Es kommt auch ganz stark auf die verschiedenen Strategien unserer Partner an. Also wir betreuen Fonds, die in nachhaltige Plantageninvestments investieren, die natürlich eine extrem wichtige Rolle bei unserer Holzversorgung global spielen, auch wenn sie oft in der Kritik stehen. Dann betreuen wir Fonds, die in sogenannte Agroforstwirtschaftsprojekte investieren, bei denen Land und Forstwirtschaft kombiniert wird. Also wenn Sie zum Beispiel an die Produktion von Kakao oder Kaffee denken, das Ganze wird kombiniert mit Bäumen auf der Fläche, die dann eben die landwirtschaftlichen Nutzpflanzen beschatten. Dadurch haben sie extreme Vorteile, sie brauchen weniger Dünger, sie haben zum Teil höhere Erträge und so weiter. Aber gleichzeitig investieren unsere Partner auch in Schutzprojekte im Amazonas oder im Kongo. Also wir können da wirklich sehr viele verschiedene Projekte unterstützen. Und da unterscheiden sich dann auch ganz stark die Renditen zwischen den Projekten, die Risiken zwischen den Projekten. Es ist wirklich sehr individuell, was wir da machen.
Haben Sie ungefähr einen Überblick, wie viel Mittel Sie insgesamt da schon allokiert haben?
Also die Restoration Seed Capital Facility ist mit 25 Millionen Euro ausgestattet von der deutschen Bundesregierung und von der Regierung von Luxemburg. Und wir haben ungefähr die Hälfte unseren Partnern zugesagt mittlerweile. Wir sind noch weiter auf der Suche nach geeigneten Fondsmanagern, die eben Investment Vehicle managen, die in solche Projekte investieren und würden da gerne noch mit weiteren zusammenarbeiten.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, es gibt, wenn man solche Themen entwickelt, ein gewisses Risiko. Wie können Sie denn sicherstellen, dass das beherrschbar bleibt? Fahren Sie hin, prüfen Sie die Projekte vor Ort? Wie kann man sozusagen auch einen Investor das dann ein Stück weit schmackhaft machen, zu sagen, hey, es ist riskant und es ist am anderen Ende der Welt, aber guck mal, wir sind bei dir. Also wie gehen Sie das an?
Im Grunde genommen unterscheidet sich unsere Due Diligence nicht von der Due Diligence, die ein Investor in dem Fonds tätigt. Wir machen unsere Due Diligence eben auf Partnerlevel. Das bedeutet, wir schauen uns den Partner an, mit dem wir zusammenarbeiten, und der Partner investiert dann eben in die Projekte. Das läuft in der Regel so ab, dass wir uns immer die Flächen und Projekte anschauen, die der Partner zum Beispiel schon mal realisiert hat. Und dafür haben wir relativ viel Reisetätigkeit. Das gehört dann einfach zum Job dazu und ist auch mitunter das Spannendste, wenn Sie im Amazonas oder in Afrika unterwegs sind und wirklich mit Boots on the Ground die Projekte anschauen. Das ist, glaube ich, auch eine der wichtigsten Komponenten der Due Diligence, dass man wirklich eine Vertrauensbasis zu den Partnern aufbaut, wenn die dann eben Projekte in Entwicklungsländern managen, weil die wirklich vor Ort sind, mit den Menschen zusammenarbeiten und auch wenn sie noch so hohe Standards versprechen, diese natürlich einhalten können. Und da ist es für uns einfach wichtig, dass wir diese Vertrauensbasis aufbauen, uns Showcases anschauen, was haben die Partner schon erreicht in den Ländern, welche Projekte wurden schon realisiert. Zudem kommt dann natürlich noch die komplette Due Diligence, die man eben aus dem Finance-Bereich kommt. Wir schauen uns natürlich auch die Standards an, die die Partner implementieren. Sehr bekannt sind dann natürlich im Bereich Impact Finance im globalen Süden die IFC Performance Standards, also ein Umwelt- und soziales Risikomanagement-Tool, wo wir einfach sicherstellen, dass die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die höchsten internationalen Standards anwenden. Aber Standards sind nicht immer alles. Wir versuchen wirklich auch den Länderkontext einfließen zu lassen. Als kleines Beispiel, Projekte, die wir in Südamerika unterstützen wir aus ganz anderen Gründen wie Projekte in Afrika oder in Südostasien. Also wir schauen uns wirklich an, wie ist die Region aufgestellt, gibt es da schon vergleichbare Investments oder eben nicht. Und eine Sache, die wir dann zum Beispiel in Südostasien oder in Afrika unterstützen würden, die würden wir nicht in Südamerika unterstützen, weil einfach der Sektor schon viel weiterentwickelt ist. Und das ist, glaube ich, auch der Grad an Flexibilität, den man bei solchen Initiativen braucht, um wirklich eine Veränderung erzielen zu können. Dass wir uns die Sachen individuell anschauen, um dann eben auch gemeinsam mit unserem Investmentkomitee natürlich eine Entscheidung zu treffen, ist das hier jetzt wirklich Impact, ist das wirklich nachhaltig, weil es einfach keinen One-Size-Fits-All gibt in dem Bereich.
Das heißt, es ist alles sehr handverlesen und wenn Sie sagen, Sie sind dann vor Ort, da kommt wahrscheinlich, nehme ich an, auch der Forstwissenschaftler wieder durch, Sie sehen wahrscheinlich so einer Pflanze oder so einer Fläche ein bisschen mehr an, als ich es tun würde.
Genau, und das ist auch der Grund, warum die Firma damals auf der Suche nach einem Förster war, um einfach ihr Finance-Team zu bereichern, um einfach die technischen Aspekte validieren zu können. Wir sehen sehr viele Pitch-Decks, die Daten enthalten, die irgendwie validiert werden müssen. Und es fällt natürlich Leuten schwer, die sich mit dem Bereich noch nicht wirklich beschäftigt haben. Vor allen Dingen auch, weil die Einheiten im Land- und Forstwirtschaftsbereich für die meisten, ich sage jetzt mal Banker, nicht geläufig sind. Wenn wir dann von Kubikmetern Holz, Festmetern, von Tierarten und so weiter sprechen, da wird es dann relativ schnell unübersichtlich, wenn man sich damit nicht wirklich auskennt.
Das ist was anderes als ein EBIT oder eine Umsatzkennziffer, ne?
Genau.
Gibt es denn von den Projekten, die Sie bislang gesehen haben, eins, was Sie ganz besonders beeindruckt hat?
Es gab ein paar Projekte, die mich auf unterschiedliche Art und Weise ganz besonders beeindruckt haben. Wir waren letztes Jahr, das ist ein Projekt, das ist noch in der Entwicklungsphase, deswegen kann ich nicht so viele Details nennen, aber es ist ein sehr großes Schutzprojekt in Brasilien, wo wir mitten in den Amazonas geflogen sind und da gemeinsam mit indigenen Communities an der Projektentwicklung gearbeitet haben. Vor allen Dingen bei solchen Projekten ist es eben auch wichtig, die Stakeholder und die Communities da im richtigen Umfang zu beteiligen. Und da können sie auch sehr viele Fehler machen, wie sie solche Bevölkerungsgruppen beteiligen, die vielleicht vorher gar keinen Zugang zu Finanzmitteln hatten. Das sind hochsensitive Themen und solche Trips und Projekte beeindrucken dann natürlich langfristig. Vor allen Dingen besonders ist eigentlich, wenn man wirklich in den Ländern unterwegs ist und sich einfach mal die Landnutzung anschaut. Man kommt einfach mal raus aus seiner Bubble hier in Frankfurt oder in München oder in London und sieht, was am anderen Ende des Planeten passiert, wie die Leute leben, wie die Menschen leben, wie die ihr täglich Brot verdienen. Und wenn wir dann eben mit nachhaltigen Investments dabei steuern können, wirklich sowohl für die Menschen als auch für den Planeten und auch für die Investoren was Positives zu machen, dann ist das wirklich was Tolles.
Jetzt sagten Sie ja, die Risiken sind im globalen Süden relativ groß. Das heißt, ich vermute mal, da werden ab und zu auch mal Projekte scheitern. Ärgert man sich? Ist das dann einfach Teil des Jobs? Wie geht man mit sowas um? Wie vermittelt man das auch dann dem geneigten Investor, dass da jetzt leider die Rendite aus dem Fenster ist und das Kapital?
Genau, aus unserer Perspektive ist das genau das Risiko, das wir abfedern wollen. Also wir kofinanzieren die Projektentwicklungskosten einfach aus dem Grund, dass sehr viele solcher Projekte in der Projektentwicklung scheitern. Ich bringe das gerne an einem Beispiel aus Deutschland. Wenn Sie sich zum Beispiel erneuerbare Energienprojekte in Deutschland anschauen, im Bereich von Wind- oder Solarparks. Sehr oft liest man in den Zeitungen, dass solche Projekte scheitern, weil Flächenanrainer nicht mitmachen möchten oder weil der Gemeinderat nicht zugestimmt hat. Und sowas passiert ihnen natürlich noch in viel größeren Umfang, wenn sie in Entwicklungsländern arbeiten. Und auch andere ganz unvorhersehbare Risiken kommen damit rein. Und wenn Sie als Projektentwickler oder Fondsmanager in solche Projekte investieren möchten und Sie haben 2, 3 Broken Deals und die Projektentwicklungskosten sind mehrere hunderttausend Euro in dem Bereich, dann bricht Ihnen das ruckzuck das Genick und das ganze Geschäftsmodell ist dahin. Aber nur indem es mehr erfolgreiche Projekte gibt, können wir auch mehr privates Kapital in den Sektor steuern. Und deswegen ist es genau das Risiko, das wir übernehmen möchten. Und wenn Projekte scheitern, dann gehört es leider zum Beruf dazu. Wir versuchen natürlich immer, so gut es geht, mit den Projekten zusammenzuarbeiten, um vielleicht noch eine Anschlussfinanzierung oder andere Entwickler da reinzubekommen.
Aber das heißt, es wäre wahrscheinlich im Umkehrschluss auch gar nicht möglich, eine rein private Finanzierung zu bekommen, wenn man diese Risiken alle dem Investor alleine zuschieben würde, oder? Das wäre wahrscheinlich sehr schwierig.
Es kommt ein bisschen auf die Strategie an. Je mehr Impact Sie natürlich verfolgen, umso richtiger ist das, was Sie gerade gesagt haben. Wenn Sie ein bisschen mehr in die Plain Vanilla Forest Investments gehen, dann bekommen Sie natürlich eher privates Kapital. Wir versuchen natürlich immer, die Projekte zu unterstützen, die den meisten Impact erzielen. Und da ist es tatsächlich so, dass vor allem in der Anfangsphase die Projekte sich sehr schwer tun. Natürlich erzielen die Projekte langfristig auch Renditen deutlich nördlich der 10%. Aber Sie müssen halt einfach mal dahin kommen, vor allen Dingen im Hinblick auf die langen Zyklen, bis so Projekte Cashflow-positiv sind. Vor allen Dingen, wenn Bäume gepflanzt werden. Dauert es oft viele Jahre.
Wie viele Projekte sehen Sie denn im Jahr und wonach wählen Sie dann aus? Also gibt es bestimmte Sachen, wo Sie sagen, das ist eine Red Flag, das fliegt direkt raus. Was muss man sozusagen mitbringen, damit sie näher geprüft werden? Zu wie vielen fahren Sie? Wie gehen Sie da durch den Prozess?
Also wir arbeiten ja immer mit unseren Partnern, den Private Equity Fonds in dem Bereich zusammen. Aktuell betreut die Fazilität, an der ich tätig bin, 6 Partner. Und die 6 Partner investieren irgendwo zwischen 5 und 10 Projekte über den Fonds hinweg. Das heißt, wir sehen übers Jahr hinweg so um die 5 bis 10 Projekte. Wir schauen uns dann eben nicht alle selbst an, sondern wir machen unsere Due Diligence auf Partnerniveau und schauen uns eben vorher an, wie arbeiten die, um eben diese Vertrauensbasis zu generieren. Wenn dann tatsächlich Projekte konkret kofinanziert werden, dann machen wir nur noch eine Desk-Based Due Diligence und schauen eben, ob alle Kriterien, die wir sehen müssen, erfüllt sind. Es kommt eben ganz stark auf die Strategie an, ob es ein Projekt im Bereich der klassischen Forstwirtschaft ist. Sind wir im Bereich der Agroforstwirtschaft? Sind wir im Bereich vom Kohlenstoffmarkt, wo es große Schutzprojekte sind? Das ist wirklich hochgradig individuell. Und wenn wir dann eben geprüft haben, dass alle Projekte den Standards entsprechen, die wir sehen müssen oder auch möchten, dann geben wir eben die Finanzierung für dieses Projekt frei. Die Partner entwickeln dann das Projekt und investieren da rein.
Haben Sie ein Lieblingsprojekt, wo Sie sagen, das ist irgendwie, da sind Sie besonders stolz drauf oder da glauben Sie, dass es besonders viel Impact erzeugen kann vielleicht auch?
Ich glaube nicht, dass ich aktuell ein Lieblingsprojekt habe. Es sind sehr viele Projekte in unserer Pipeline, die wir aktuell kofinanzieren, die wirklich super toll sind und die unterscheiden sich auch eben ganz stark. Wir haben 5 Projekte, die bisher realisiert wurden. Davon sind 3 im Bereich der Forstwirtschaft und 2 im Bereich der Agroforstwirtschaft und über die reden wir wirklich sehr gern und schauen uns das dann auch an.
Verfliegt man da nicht mehr CO2, als man durch das Waldinvestment wieder gut macht oder kompensieren Sie?
Unsere Firma kompensiert tatsächlich, schon seit mehreren Jahren. Es ist einfach unglaublich wichtig, dass die Partner, mit denen Sie zusammenarbeiten, die Standards und Kriterien erfüllen. Und dafür müssen Sie hinfliegen. Wir haben das während der Corona-Pandemie gemerkt, als wir nicht fliegen konnten, als wir alles nur virtuell gemacht haben. Und das verliert an Granularität. Und deswegen ist es einfach für uns sehr wichtig, dass wir vor Ort fliegen. Wir haben irgendwo zwischen 3 und 5 oder 7 internationale Reisen pro Jahr, wo wir uns eben mit den Partnern die Flächen anschauen. Und das ist wirklich sehr viel wert, weil sie so auch dann Material erzeugen, das sie den Investoren zeigen können, um einfach vor Ort zu validieren, was passiert, gemeinsam mit der Bevölkerung.
Das heißt, man hat auch nicht das Risiko, dass auf dem Zettel das eine steht und auf der Fläche sehe ich was ganz anderes dann.
Das ist natürlich das größte Risiko, das wir haben und das müssen wir so gut es geht mitigieren. Und ich glaube, das tun wir auch. Bisher hatten wir keinen Fall in der RSCF, wo Partner andere Sachen gemacht haben, als sie gesagt haben. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir hier eben wirklich die höchsten Standards setzen. Vor allen Dingen im Bereich vom Kohlenstoffmarkt, der ja in den letzten Jahren stark in der Kritik war, dass wir hier wirklich immer mit den modernsten und besten Standards arbeiten und auch wirklich dafür sorgen, dass die eingehalten werden. Weil nur dann können sie wirklich den Sektor weiterentwickeln.
Sind Sie privat auch noch im Wald? Sieht man so einen Wald anders, wenn man ihn dann immer schon vielleicht gedanklich vergleicht mit dem, was man in der Südhalbkugel sieht und mit dem, was man beruflich macht? Kann man noch unvoreingenommen einen Baum angucken?
Ja, das kann man, wenn man sich einfach nur erholen möchte, weil dann muss man, glaube ich, einfach abschalten. Wenn Sie immer mit der Forstwirtschaftsbrille durch den Wald laufen, dann tut es nicht gut. Privat bin ich natürlich immer noch sehr viel im Wald. Man sieht das Ganze ein bisschen mit einem anderen Auge, weil wir hier wirklich den Wald sehr vorbildlich bewirtschaften. Auch der deutsche Wald und die deutsche Waldwirtschaft wird oft kritisiert, zum Teil zu Recht, zum Teil aber auch zu Unrecht. Und mir ist es immer wichtig, dass wir wirklich die globale Brille aufsetzen und eben auch die globalen Zusammenhänge verstehen. Wenn Sie zum Beispiel an die Flächenstilllegungen in Deutschland denken oder Einschlagseinschränkungen im Holzbereich, müssen Sie sich immer vor Augen führen, dass jeder Baum, den wir hier nicht nachhaltig nutzen, wenn wir unseren Konsum nicht ändern, woanders mitunter unnachhaltiger eingeschlagen wird. Und das bedeutet einfach, dass wir ganz genau hinschauen müssen, was passiert hier. Wir müssen hier nach den besten Standards und Kriterien arbeiten, was wir auch tun. Und gleichzeitig aber auch in anderen Ländern die Standards vorantreiben. Verstehen Sie mich da nicht falsch, ich bin durchaus auch für Schutzgebiete und Flächenstilllegungen, aber eben im richtigen Umfang. Und das Problem, das wir einfach haben, ist, dass wir unsere Nachfrage nicht anpassen. Und wenn Sie das dann wirklich täglich in den Projekten, die ich jetzt beruflich betreue oder wo ich auch hinreise, sehen, dann sehen Sie den eigenen Konsum, die eigene Flächennutzung hier ganz anders. Und das, glaube ich, ändert sich schon, wenn man in so Projekten arbeitet.
Ganz, ganz spannender Bereich. Und das heißt schon auch die Idee, das so zu entwickeln, dass man idealerweise damit Geld verdient und hinterher was Nachhaltiges geschaffen hat, beides zusammen.
Das war für mich einer der Beweggründe, warum ich in den Bereich gewechselt bin. Weil nur wenn wir was wirklich nützen können, dann können wir es auch langfristig schützen. Es funktioniert einfach nicht, dass wir nur Flächen stilllegen und keinerlei Rendite dadurch erwirtschaften. Und deswegen ist auch zum Beispiel der freiwillige Kohlenstoffmarkt, so sehr in der Kritik steht, ein ganz wichtiges Tool, um die verbleibenden Primärwälder zu schützen, um eben auch Umsätze für solche Flächen zu generieren. Weil wir einfach keine anderen Ökosystemdienstleistungen haben aktuell, die monetarisierbar sind. Das wird sich mit Sicherheit auch ändern. Da gibt es auch schon Unternehmen, die für die Ökosystemdienstleistungen, von denen sie profitieren, dafür bezahlen. Das wird sich in den nächsten Jahren ändern, aber der Weg dahin ist einfach steinig. Da gibt es Trial and Error und das haben wir jetzt ein bisschen im Kohlenstoffmarkt gesehen. Aber die Richtung, die wir da einschlagen, ist definitiv die richtige.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch. Es war ein sehr spannender Einblick in einen Bereich, den man, glaube ich, oft gar nicht so auf dem Radar hat. Und ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall, was Sie sich da ausgesucht haben. Ich bin gespannt, was wir noch davon hören, was Sie uns im globalen Süden weltweit noch an Projekten auftun. Und sage erstmal ganz herzlichen Dank für den Besuch heute im Podcast. Das war Thomas Richter, Investment Manager bei FS Impact Finance. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Reifenberger.
Und für den Blick auf die weiteren Nachrichten habe ich auch in dieser Woche unseren Kollegen Wolf Brandes bei mir im Studio. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, wir starten mal mit einem Blick auf ein bisschen Regulatorik. Die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen, die ist auch bekannt unter ihrem Kürzel EIOPA, die hat sich die Nachhaltigkeitsrisiken bei Versicherern näher angeschaut und es ging ihr besonders darum, wie Versicherer mit fossilen Vermögenswerten in den Bilanzen umgehen. Was empfiehlt die Behörde denn?
Die EIOPA empfiehlt, die Kapitalanforderungen für fossile Vermögenswerte zu erhöhen und so das Risiko angesichts der nachhaltigen Transformation besser abzubilden. Aktien aus fossilen Branchen sollen einen zusätzlichen Kapitalbedarf von bis zu 17% bekommen, während für Anleihen aus diesem Bereich eine Belastung von bis zu 40% vorgeschlagen wird. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass Versicherer über ausreichende Rücklagen verfügen, um potenzielle Verluste durch fossile Investments abzufangen.
Jetzt waren ja fossile Investments nicht das einzige Thema, das die EIOPA sich angeschaut hat. In welchen Bereichen könnte es denn noch zu Anpassungen kommen?
Die Aufsicht untersucht, ob klimabezogene Schutzmaßnahmen, die Versicherungsnehmer selbst ergreifen können, wie etwa Hochwasserschutz, eine potenzielle Risikominderung in der Sachversicherung bewirken könnten. Erste Ergebnisse sind positiv, aber die Aufsicht will die Analyse mit verbesserten Daten wiederholen, um genauere Aussagen treffen zu können.
Das sind ja jetzt eher beides Themen aus dem Bereich Umwelt. Wie steht denn die Behörde zu sozialen Risiken?
Die EIOPA erkennt die Bedeutung sozialer Risiken im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit im Versicherungswesen an. Allerdings fehlen derzeit ausreichende Daten und spezifische Risikomodelle für eine gezielte regulatorische Behandlung dieser Aspekte. Daher schlägt EIOPA momentan keine Maßnahmen zu sozialen Risiken vor. Die EU-Kommission wird den Bericht insgesamt prüfen und über weitere Schritte entscheiden.
Ein interessantes Update gab es in diesen Tagen auch aus der Unternehmenswelt. Wolf Nordex, der zeigt etwas mehr Zuversicht und gibt sich mit Blick auf das Margenziel für das laufende Jahr jetzt optimistischer. Wie hat sich denn die EBITDA-Marge von Nordex im dritten Quartal entwickelt?
Im dritten Quartal erreichte Nordex eine Marge von 4,3%, was über den Erwartungen von Analysten lag und einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 2,8% darstellt. Diese Verbesserung hat Nordex veranlasst, das Jahresziel für die operative Marge näher am oberen Ende der Zielspanne von 3-4% anzusetzen.
Und wie sieht es zum Beispiel beim freien Cashflow aus in den ersten 9 Monaten?
In den ersten 9 Monaten des Jahres konnte Nordex den Konzernverlust erheblich reduzieren, von 334 Millionen Euro im Vorjahr auf 9 Millionen Euro. Gleichzeitig erwies sich der freie Cashflow von 159 Millionen Euro als positive Überraschung, was auf eine starke operative Verbesserung hindeutet.
Jetzt wird mit Blick nach vorn ja auch die strategische Positionierung in den USA interessant. Bekanntlich, dort waren gerade Wahlen. Wie blickt denn Nordex jetzt auf den US-Markt?
Trotz aller politischer Unsicherheiten setzt Nordex weiter auf den US-Markt, auch nach dem Wahlsieg von Donald Trump. Der Windkraftanlagenbauer sieht die USA als wichtigen Markt für Windenergie und bleibt dort auch mittelfristig engagiert, da die USA ein bedeutender Markt für Windparks an Land sind.
Lass uns mal noch auf die Elektromobilität schauen. Jüngsten Zahlen zufolge interessieren sich mehr Autofahrer für Wagen mit Batteriebetrieb, aber sonderlich dynamisch wirken die Zahlen jetzt nicht unbedingt. Wie entwickelt sich denn die Nachfrage?
Der Wandel zur Elektromobilität verläuft langsamer als ursprünglich erwartet, obwohl das Interesse am Kauf eines batterieelektrischen Fahrzeugs in Deutschland gestiegen ist. Laut einer Umfrage möchten inzwischen 26% der Befragten in Deutschland in den nächsten 24 Monaten ein batterieelektrisches Auto kaufen, was eine Zunahme von 6 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr darstellt. Trotzdem bleibt die allgemeine Marktdurchdringung in vielen Ländern niedrig.
In welchen Ländern ist denn das Interesse größer als jetzt hier bei uns?
Das größte Interesse an Elektroautos zeigt sich in China, wo staatliche Kaufanreize eine wichtige Rolle spielen und mittlerweile jedes 10. Auto rein elektrisch fährt. In Deutschland und den USA sind es nur 3%. Japan hat einen hohen Anteil an Hybridfahrzeugen, fast 1/4, die Verbrennungs- und Elektroantrieb kombinieren, was auf spezifische Marktpräferenzen hindeutet.
Jetzt ist ja auch immer die Frage, wären denn Autofahrer auch bereit, für ein umweltfreundlicheres Auto mehr zu bezahlen?
Die Zahlungsbereitschaft für umweltfreundliche Fahrzeuge unterscheidet sich je nach Region. In China zeigt sich eine hohe Bereitschaft, mehr zu zahlen, sofern das Fahrzeug eine bessere CO2-Bilanz aufweist oder gar klimaneutral ist. 48% der chinesischen Befragten erwarten eine bessere CO2-Bilanz bei E-Autos im Vergleich zu Verbrennern. Diese Bereitschaft hat sich in China erhöht, aber in Deutschland leicht gesenkt.
Also, da gibt es Länder, kann man sagen, die sind schon einen Schritt weiter. Vielen Dank erstmal, dass du diese Woche wieder die Nachrichten für uns im Gepäck hattest. Das war die Stimme von Wolf Brandes. Danke für den Besuch im Podcast.
Danke auch.
Und Ihnen darf ich noch einige Termine mit auf den Weg geben. Am 21. November gibt es in unserem Eventbereich Börsenzeitung Live eine Abendveranstaltung. Ab 17 Uhr geht es in Frankfurt um das Thema, wie Transition Finance gelingen kann und um die Rolle von Banken, Märkten und Politik. Am 27. November findet hier in Frankfurt der 20. Immobilientag der Börsenzeitung statt. Es geht um das Thema Real Estate in bewegten Zeiten und Nachhaltigkeit und ESG-Konformität stehen da natürlich mit auf dem Programm. Und vom 18. bis 22. November, da gibt es hier in Frankfurt die 27. Eurofinance Week, ein großes Banken- und Finanzbranchentreffen. Auch da natürlich ESG ein Thema. Alle Infos zu den Veranstaltungen gibt es in den Shownotes zu dieser Folge. Und die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren gibt es in 14 Tagen am 28. November. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.